Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brauchte nur einen Tag, um nach der Explosionskatastrophe von Beirut an den Ort des Geschehens zu reisen und in die Lücke zu stoßen, die die libanesische Regierung gelassen hatte. Deutschland hat dann heute seinen Außenminister geschickt. Was er im Gepäck hatte, hören wir gleich. Dann geht es um die vielen Sorgen und Befürchtungen, die uns jetzt die Corona-Pandemie beschert. Steigende Zahlen in Deutschland und unseren Nachbarländern, dazu die Skepsis gegenüber Russlands Impfstoff und die Auswirkungen auf die Wirtschaft. TUI braucht neues Staatsgeld. Joe Biden hat Kamala Harris zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin gemacht. Wir haben die Reaktionen auf diesen Schachzug. Und in Schottland hat es ein schweres Zugunglück gegeben. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr begleitet deutschen Plastikmüll auf der Reise von Deutschland nach Malaysia. Entweder die libanesische Regierung kriegt das bis zum 1. September hin oder ich komme wieder. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist bekannt für markige Sprüche und obwohl man ja denken könnte, im Libanon könnte das schlecht ankommen, wenn die ehemalige Kolonialmacht Ultimaten stellt, scheinen die Menschen im Libanon ganz dankbar zu sein. Vertrauen in die eigene Regierung haben sie jedenfalls nicht mehr. Der deutsche Außenminister Heiko Maas tritt leise auf, aber auch er fragt sich heute bei seinem Besuch in Beirut natürlich, wohin können wir denn eigentlich unsere Hilfsgelder guten Gewissens schicken? Klaus Remme hat den Minister für uns begleitet.
Erster Stopp nach der Landung, der Hafen von Beirut. Dem deutschen Außenminister wurde die Trümmerlandschaft nach der Katastrophe gezeigt. Häuserfassaden ohne Fenster, Autos zerbeult, zerstört und kaum wiederzuerkennen. Überall ehemalige Container, die durch die Druckwelle wie zertretene Pappkartons wirken.
Ja, es ist doch noch mal etwas anderes, das mit eigenen Augen zu sehen, was hier vor wenigen Tagen in Beirut geschehen ist. Das Maß an Verwüstung und an Zerstörung ist ich würde mal sagen, für Menschen, die in Deutschland leben, nahezu unvorstellbar.
Maas hatte Soforthilfe im Gepäck. Deutschland hat 20 Millionen Euro zugesagt. 4 davon brachte der Außenminister mit. Dem libanesischen Roten Kreuz wurde noch am Flughafen ein symbolischer Scheck in Höhe von 1 Million Euro übergeben. Wie will man sicherstellen, dass die deutsche Hilfe nicht in den bekannt tiefen Korruptionskanälen Libanons versickert, wurde Heiko Maas heute in Beirut gefragt.
Die Mittel, die wir zur Verfügung stellen, und das sind ja einige Millionen Euro, die wir jetzt auch heute schon hier mitgebracht haben, die kommen in die Hände des Roten Kreuzes oder der Agenturen der Vereinten Nationen, mit denen wir schon lange, lange zusammenarbeiten. Und da sind wir sicher, dass dieses Geld dort ankommt, wo es hin soll, nämlich bei den Leuten, die im Moment in Not sind.
Doch über die Soforthilfe hinaus ist in den nächsten Jahren weitere Aufbauhilfe notwendig. Darüber sind sich alle einig. Heiko Maas betonte dabei aber heute Voraussetzungen und das Stichwort Konditionalität. Der Libanon brauche umfassende Reformen. Neben der Korruptionsbekämpfung nannte Maas Rechtsstaatlichkeit und Investitionssicherheit als Vorbedingungen.
Ich glaube, der Protest auf der Straße, der ist so groß, dass mit einem einfachen Weiter-so und ein paar kosmetischen Veränderungen das nicht mehr gehen wird.
Der deutsche Außenminister sprach darüber hinaus mit den Beschäftigten der deutschen Botschaft. Das Botschaftsgebäude wird momentan noch auf statische Schäden hin untersucht. Auf einem Parkplatz vor dem Gebäude traf Maas über 100 Mitarbeiter zum Gespräch jenseits von Kameras und Mikrofonen. Eine deutsche Mitarbeiterin der Botschaft war durch die Explosion ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt.
Ich finde, es gehört auch dazu, dass ein Minister dorthin geht und sagt, ihr seid nicht alleine und wir werden alles dafür tun, dass die schwierige Situation, in der wir jetzt sind, mit einer Botschaft, in der wir nicht mehr arbeiten können, mit Menschen, die verletzt sind und auch verängstigt sind, dass wir uns jetzt sehr intensiv mit deren Sorgen und Nöten beschäftigen und damit natürlich auch Stück für Stück die Arbeitsfähigkeit unserer Botschaft wiederherstellen können.
Außenminister Heiko Maas in Beirut, von dort berichtete Klaus Remme. Mehr als 1200 Corona-Neuinfektionen an einem Tag, das meldet das Robert-Koch-Institut für Deutschland. Ein Wert so hoch wie seit Anfang Mai nicht mehr. Da wäre es natürlich schön, wenn wir uns jetzt alle impfen lassen könnten. Und genau da hat ja Russland gestern eine vermeintlich gute Nachricht verbreitet. Man habe einen Impfstoff, die Reihenimpfungen könnten sofort starten. Dass da offenbar wichtige Tests einfach nicht stattgefunden haben, ficht den russischen Präsidenten nicht an. Der deutsche Gesundheitsminister aber bleibt skeptisch. Frank Capellan berichtet.
Jens Spahn ist überaus skeptisch mit Blick auf den russischen Impfstoff. Der Christdemokrat mag nicht daran glauben, dass die Wirksamkeit des Mittels wirklich erwiesen ist. Dass Moskau aus politischen Gründen einen Erfolg präsentieren möchte, das sagt der Gesundheitsminister am Morgen im Deutschlandfunk zwar nicht. Dass Präsident Putin aber seine Tochter als Beleg für den Durchbruch präsentiert, gibt offenbar auch ihm zu denken.
Es geht ja nicht darum, irgendwie Erster zu sein, sondern es geht darum, einen wirksamen, einen erprobten und damit eben auch sicheren Impfstoff zu haben.
Derzeit fehlen wissenschaftliche Belege. Die dritte Phase der Zulassung mit mehr als 1000 erfolgreich geimpften Testpersonen hat in Russland nicht stattgefunden. Klaus Tschischutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes, in Deutschland zuständig für die Impfstoffzulassung, warnt vor allzu schnellen Schritten.
Ich würde auch davon abraten, von diesem russischen Impfstoff. Dazu ist es wirklich notwendig, dass hier eine Zulassung unter den üblichen regelgerechten Bedingungen erfolgt. Und dazu ist mir die Datenlage, so wie ich sie im Moment erkennen kann, wirklich zu gering.
Der Stoff muss wirken. Klappt das nicht hundertprozentig, so die Befürchtung des Gesundheitsministers, wird sich die Zahl der Impfmuffel in Deutschland weiter erhöhen. Russland hält der CDU-Politiker vor, sich nicht in die Karten schauen zu lassen.
Um Vertrauen in einen solchen Impfstoff zu haben, ist es sehr, sehr wichtig, sauber die Studien zu machen, sie vor allem auch publik zu machen. Das Problem ist ja, wir wissen auch sehr wenig, weil nicht sehr transparent die russischen Behörden vorgehen.
Da eine Impfstoffzulassung hierzulande also noch in weiter Ferne ist, hilft aus Sicht des Gesundheitsministers nur Prävention. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt zum heutigen Schulbeginn eine besonders strenge Maskenpflicht, nicht nur auf dem Schulhof, sondern eben auch während des Unterrichts. Alles nicht so einfach, meint im Gespräch mit unserem Sender der Leiter eines Kölner Gymnasiums, Michael Wittka-Jelen. Raumgröße und Durchlüftung sind seiner Ansicht nach entscheidend, um den Schülern zu erlauben, hin und wieder die Maske doch mal fallen zu lassen.
Ich denke da insbesondere an die sprachlichen Fächer, wo auch Aussprache und Prononcierungen in Mundbewegungen eingeübt werden müssen. Das wird sich im Alltag dann zeigen, ob die Momente, die wir da zur Verfügung haben, nämlich zeitweise auf die Maskenpflicht zu verzichten, dann ausreichend sind.
Mehrere Bundesländer erhöhen inzwischen die Bußgelder. Wer in Nordrhein-Westfalen in Bus und Bahn auf die Maske verzichtet, kann ab heute sofort mit 150 Euro zur Kasse gebeten werden. Ähnliches gilt etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verweist allerdings auch auf die Ahndung von Verstößen gegen die Quarantänevorschriften.
Unser Schutzkonzept für die Bevölkerung funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten, insbesondere wenn es um die Quarantäne geht.
Die Sozialdemokratin hatte vor geraumer Zeit bereits darüber nachgedacht, die Maskenpflicht in ihrem Bundesland auszusetzen. Doch eine steigende Infektionszahl zwinge zu einem Umdenken. Mit 1226 Neuinfektionen innerhalb eines Tages liegt sie heute so hoch wie seit Mai nicht mehr. Den stärksten Tagesanstieg verzeichnete das Robert-Koch-Institut allerdings im April mit mehr als 6000 Ansteckungen. Dass der Wert seit Juli wieder kontinuierlich nach oben geht, beunruhigt den Gesundheitsminister.
Das ist ohne Zweifel besorgniserregend, weil es viele Ausbrüche im ganzen Land sind. Wir haben ja bisher auch Stichwort Tönnies, Stichwort Gottesdienste, Ereignisse gehabt, wo das klar zuzuordnen war.
Jetzt aber verbreite sich das Virus überall im Land. Partys, Restaurantbesuche, Begegnungen am Strand. Die Deutschen sind wieder unvorsichtiger geworden. Davon ist Jens Spahn überzeugt. Und für Frank-Ulrich Montgomery vom Weltärztebund steht fest, die Zahl wird weiter steigen.
Sie müssen davon ausgehen, dass Sie mit dieser Zahl jetzt das Infektionsgeschehen vor etwa 14 bis 10 Tagen abbilden. Das heißt, da kommt noch mehr auf uns zu und wir müssen jetzt dann gegensteuern.
Zusätzliche Einschränkungen im Alltag der Deutschen könnten folgen.
Steigende Corona-Zahlen, Skepsis gegenüber dem russischen Impfstoff, aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Frank Kapellan. Und auch in Spanien steigen die Corona-Zahlen. Das Auswärtige Amt warnt ja bereits vor Reisen in die Provinzen Aragon, Baskenland, Katalonien, Madrid und Navarra. Und was vor allem viele deutsche Urlauber interessieren wird, auch auf Mallorca steigen die Zahlen wieder, wie Oliver Neuroth berichtet.
Der britische Markt ist Mallorca und seinen Nachbarinseln schon weggebrochen, als die Regierung in London Ende Juli eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer verkündete. Wir stehen am Abgrund und fallen gerade, hieß es damals von der Vereinigung der mallorquinischen Hoteliers. Dass nun auch der deutsche Urlaubermarkt wackelt, der mindestens so wichtig ist wie der britische, beunruhigt viele auf der Inselgruppe. Regionalpräsidentin Francina Armengol hat sich Anfang der Woche mit Spaniens König Felipe auf Mallorca getroffen und mit ihm über die Sorgen der Menschen gesprochen. Nach ihren Worten haben es die Balearen gerade am schwersten von allen spanischen Regionen. Ich habe dem König gesagt, dass wir gerade den größten wirtschaftlichen Schaden erleiden. Unsere Arbeitslosigkeit ist in die Höhe geschnellt. Unsere Region lebt schließlich vom Tourismus. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie könnte Urlauber abschrecken, so die Befürchtung der Regionalregierung. In den vergangenen Tagen haben die Gesundheitsbehörden auf den Balearen jeweils rund 200 neue Covid-19-Fälle registriert. Mehr als 1000 Menschen gelten zurzeit als erkrankt. Auf einer Inselgruppe, die gerade einmal knapp 1,2 Millionen Einwohner hat. Dass die Situation sich auf den Balearen und in etlichen anderen spanischen Regionen gerade zuspitzt, habe auch etwas mit einem Versagen der Behörden zu tun, meint der Wirtschaftswissenschaftler Miguel Otero. Es fehle Personal, um die Infektionsketten nachzuverfolgen.
Dann, man hat auch die Nachtlokale aufgemacht. Da war der Druck vom Tourismussektor natürlich groß, dass man auch die Diskotheken, Clubs aufmacht. Das war wahrscheinlich auch ein Fehler. Jetzt in vielen Städten und so hat man das auch wieder verboten.
Für das Auswärtige Amt ist die 7-Tages-Entwicklung der Covid-Fälle entscheidend. Wie viele Menschen haben sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner infiziert? Liegt die Zahl über 50, spricht die Bundesregierung normalerweise von einem Risikogebiet. Das heißt, Urlauber können ihre Reisen kostenlos stornieren. Wer schon am Urlaubsort ist, darf sich vom Reiseveranstalter nach Hause bringen lassen. Die Balearen haben die Schwelle von 50 inzwischen knapp überschritten. Kommt die deutsche Reisewarnung, stürzt die Tourismusbranche auf den Balearen in eine nie dagewesene Krise. Der spanische Reiseverband stellt schon klar, die Lücke, die deutsche Urlauber hinterlassen würden, könnten Touristen aus Spanien niemals auffüllen. Schon jetzt rechnet der Reiseunternehmerverband Exceltour damit, dass in der spanischen Tourismusindustrie in diesem Jahr 750.000 Arbeitsplätze wegfallen und der Branche Einnahmen von 83 Milliarden Euro entgehen.
Oliver Neuroth berichtete. Wird jetzt nach der Lufthansa auch TUI zu einem zumindest teilweise staatseigenen Betrieb? Das ist noch nicht entschieden. Aber entschieden ist, dass der Reiseveranstalter noch einmal neue Hilfskredite durch die staatliche KfW-Bank bekommt. Aus eigener Kraft scheint der Konzern nicht aus der Krise zu kommen, die ihm die Corona-Pandemie eingebrockt hat. Einzelheiten von Alexander Budde aus dem Deutschlandfunkstudio Niedersachsen.
Den kompletten Stillstand hat die Tourismusbranche inzwischen hinter sich gelassen. Reisen in Deutschland und ins europäische Ausland sind abhängig vom Infektionsgeschehen wieder möglich. Aber trotz Lockerungen müssen Reiseveranstalter weiter mit der Unsicherheit leben, wie es weitergeht. Mini-Kreuzfahrten in der Nordsee bietet die TUI an und präsentierte konzernweit in Abstimmung mit den Reiseländern ausgefeilte Hygienekonzepte. Es gehen dennoch einfach noch zu wenige Buchungen ein. Und weil das traditionell magere Wintergeschäft im Anschluss an die arg verkürzte Hochsaison wohl kaum Erleichterungen bringen wird, dürfte die Durchstrecke für den weltgrößten Reisekonzern noch einiges länger andauern. Nun aber, anders als bei den vielen kleinen und mittleren Reiseveranstaltern, wieder Aussicht auf frische Staatshilfen. Nach 1,8 Milliarden Euro Kredit im März jetzt eine weitere Milliarde Kredit vom Staat. Mit der staatlichen Förderbank KfW ist vereinbart, die bestehende Kreditlinie zu erweitern. Zusätzlich dazu gibt es Kredit aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds über eine sogenannte Wandelanleihe von 150 Millionen Euro. Die könnte der Staat jederzeit bei einer Dauer von 6 Jahren in TUI-Aktien wandeln. In diesem Fall wäre er mit 9% am Unternehmen beteiligt. Vorausgesetzt, der Konzern hat die Milliardenanleihe bis dahin noch nicht zurückgezahlt. Dann müsste sich der Staat als Eigner zurückziehen. Im Gegenzug für die erneute Staatshilfe musste der Konzern weitere Versprechungen abgeben. Ausfall der Dividende, mit der in der schwierigen Situation aber ohnehin kaum jemand gerechnet hätte. Für die Topmanager gibt es Beschränkungen bei der bislang vergleichbar großzügigen Vergütung.
Die Konditionen an sich scheinen so auch erstmal vorteilhaft zu sein. Der Haken, der Pferdefuß sozusagen dabei, ist die Wandelschuldverschreibung, also sprich die Wandlung dieses Kredites in eine Beteiligung an der TUI offensichtlich von bis zu 9% erfolgen kann. Flapsig formuliert, eine Staatsbeteiligung wäre das dann nicht, weil es ja sozusagen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF läuft.
DSW-Sprecher Fietinghoff-Scheel begrüßt dann auch die Kreditaufnahme. Doch eine alte Debatte dürfte nun wieder aufflammen.
Fremdkapital ist erstmal natürlich lieber als jetzt den zusätzlichen Eigenkapitalgeber. Wobei die relevante Frage in der Konsultation dürfte vor allen Dingen erstmal auch sein, will hier der Staat dann auch operativ Einfluss nehmen auf das, was hier bei TUI passiert. Und davon kann ich nur abraten. Ich glaube, das wäre nicht ein sinnvoller Weg. Vergangenheit hat gezeigt, dass das eher problematisch auch für das Unternehmen wird.
Die Staatshilfen werden wohl nicht verhindern, dass die TUI Arbeitsplätze abbauen muss. Die TUI-Gruppe hatte bereits angekündigt, bis zu 8000 Jobs, vor allem im Ausland, zu streichen. Außerdem soll die Flotte ihrer Airline TUI Fly um über die Hälfte verkleinert werden. Dabei könnten dem Vernehmen nach 900 Vollzeitstellen wegfallen, sowie mehrere Standorte geschlossen werden.
Es wäre jetzt an der Zeit für die TUI, das Vertrauen zurückzuzahlen, was sozusagen der Steuerzahler in die TUI steckt. Dass da sozusagen jetzt mal wirklich von dieser Position Abstand genommen wird, wir ziehen alles alleine durch, sondern wir gehen jetzt mal gemeinsam, suchen Alternativlösungen, um durch die Krise zu kommen, mit den Arbeitnehmern zusammen.
Betont Marian Drews, für TUI Fly zuständiger Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Für die Gewerkschaften sind die Stellenstreichungen nicht hinnehmbar, eben weil die TUI es vorher versäumt habe, Rücklagen zu bilden.
Alexander Budde über neue Staatshilfen für TUI. Kamala Harris wollte eigentlich selbst US-Präsidentin werden für die Demokraten. In den Vorwahlen aber hat sich dann doch Joe Biden durchgesetzt, was alle, die nicht schon wieder einen weißen alten Mann sehen wollten, enttäuscht hat. Insofern ist es ein cleverer Schachzug von ihm, Kamala Harris, die nicht weiße Senatorin aus Kalifornien, zu seiner Vizepräsidentin machen zu wollen. Über die Reaktionen berichtet Claudia Sarre.
Ein historischer Moment. Zum ersten Mal könnte eine schwarze Frau Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden. Die Entscheidung von Joe Biden, die kalifornische Senatorin Kamala Harris zu seiner Stellvertreterin zu machen, sorgte für große Euphorie unter den US-Demokraten. Ihre Nominierung sei ein historischer und stolzer Meilenstein für das Land, so die Demokratin Nancy Pelosi auf Twitter. Ex-Präsident Obama bezeichnete Harris als die ideale Partnerin, um Biden zu helfen, die Herausforderungen anzugehen, mit denen Amerika gerade jetzt konfrontiert sei. Und Senator Chris Coons aus Bidens Heimatstaat Delaware sagte, sie sei nicht nur eine großartige Running Mate, sondern auch eine tolle Partnerin beim Regieren.
She's got experience. She'll be not just a great running mate, but a great partner in governing.
Kamala Harris, Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters, verfügt bereits über Erfahrung im Regierungsgeschäft. Seit 2016 sitzt die 55-jährige ehemalige Generalbundesanwältin im US-Senat. Sie gilt als äußerst intelligent und hartnäckig, eloquent und charismatisch. Aber was noch wichtiger ist, sie ist Schwarze.
She will help him fulfill his promise. That the ticket, now the Biden-Harris ticket, will look like America, will represent the strength that immigrants bring to our country, the racial diversity that we need to make progress.
Sie wird ihm helfen, sein Versprechen zu erfüllen. Das Duo Biden-Harris repräsentiert Amerika. Es steht für die Stärke, die Immigranten in unser Land bringen und die ethnische Vielfalt, die wir brauchen, um Fortschritt zu machen, so Senator Coons. Vor allem hoffen die Demokraten, dass Harris es schafft, am 3. November die Jungen, die Schwarzen und die weiblichen Wähler zu mobilisieren, die die Demokraten brauchen, um die Wahl zu gewinnen. Kamala Harris ist der Gegenpol zu Trumps Rassismus und Sexismus, hofft Amy Allison von She the People, einem Netzwerk zur Stärkung der politischen Macht von schwarzen Frauen. Im Fernsehsender PBS sprach sie von einem besonderen Moment.
Es ist ein Funke der Hoffnung und es ist ein Hinweis darauf, dass die Demokraten bereit sind, das Weiße Haus im November zu gewinnen. Millionen schwarzer Frauen kämpfen seit Generationen dafür, dieses Land besser zu machen. Sie sind seit Jahrzehnten das Rückgrat der Demokraten.
This is quite a moment.
Die Republikaner reagierten mit Kritik und Skepsis auf Kamala Harris' Nominierung. Der kalifornische Republikaner Tom Del Beccaro bezeichnete sie als ehrgeizig und eitel. Ihr ging es weniger um politische Inhalte, sondern nur darum, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Präsident Trump hatte bereits einen verunglimpfenden Spitznamen für Harris parat, Phony Kamala, falsche Kamala. In einem Interview auf Fox News sprach er von einer gefährlichen Wahl.
Sie gilt als eine der liberalsten Politikerinnen im Senat. Ich bin nicht sicher, ob das Land das will. Sie will die Steuern erhöhen, sie will das Recht auf Waffen abschaffen und sie will Militärausgaben kürzen.
cut spending for the military.
Angesichts des fortgeschrittenen Alters von Joe Biden, bei Amtsantritt wäre er bereits 78 Jahre alt, hat das Amt der Vizepräsidentin bei diesen Wahlen eine ganz besondere Bedeutung. Sollte Biden seine Amtszeit vorzeitig beenden, würde Kamala Harris das Land regieren.
Joe Biden holt Kamala Harris an seine Seite, aus Washington berichtete Claudia Sarre. In Belarus, auch unter dem Namen Weißrussland bekannt, protestieren auch heute wieder Tausende gegen Präsident Alexander Lukaschenko. Tausende Menschen sind in den vergangenen Tagen schon festgenommen worden. Die Gegenkandidatin bei den Präsidentschaftswahlen ist in die EU geflohen. Und jetzt hat sogar das Regime zugegeben, scharf auf Demonstrierende geschossen zu haben. Am Freitag wollen die EU-Außenminister über mögliche neue Sanktionen beraten. Florian Kellermann über die Lage in Belarus.
Wie es zum ersten Einsatz einer Schusswaffe gegen die Demonstranten kam, ist bisher unklar. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht in Brest im Westen von Belarus. Nach Angaben des Innenministeriums seien die Polizisten von einer Gruppe von Protestierenden angegriffen worden. Ihre Warnschüsse seien ignoriert worden. Daraufhin hätten die Polizisten das Feuer eröffnet, um sich zu verteidigen. Der Demonstrant ist nach Informationen des Radiosenders Euroradio schwer verletzt. Die Kugel habe ihn am Kopf getroffen. Bürger legten heute aus Solidarität Blumen am Ort des Geschehens nieder. Ebenso wie in Minsk, am Ausgang der Metrostation Puschkinskaja, wo schon am Montagabend ein Protestierender unter nicht geklärten Umständen ums Leben kam. Die Journalisten von Radio Svoboda sprachen mit einer Frau, die dort eine rote Nelke in den Metallzaun einer Absperrung steckte. Das Regime hat eine Grenze überschritten. Es gibt nur noch Gut oder Böse. Entweder stehst du auf dieser Seite oder auf deren. Wir sind friedlich. Die Generation meiner Eltern hat Lukaschenko ins Amt gewählt. Meine Generation, die 35- bis 45-Jährigen, hat ihn ertragen. Aber jetzt geht das Regime auf unsere Kinder und Enkelkinder los. Und die Machthaber sitzen da und tun so, als wäre nichts passiert. In der vergangenen Nacht war es vor allem in Minsk wieder zu heftigen Zusammenstößen zwischen den Einsatzkräften der Regierung und den Demonstranten gekommen. Diesmal vor allem in Wohnvierteln, da das Zentrum weitgehend abgeriegelt war. Die nur teilweise uniformierten Polizisten setzten wieder Schlagstöcke und Gummigeschosse ein. Sie stoppten auch Autos, deren Fahrer durch Hupen ihre Solidarität mit den Protesten zeigten. Die Fahrer mussten aussteigen und wurden unter anderem mit Füßen getreten. Die Einsatzkräfte nahmen allein in der vergangenen Nacht über 1000 Menschen fest. Die Proteste setzten sich heute in kleinerem Umfang auch tagsüber fort. In vielen Städten bildeten sich Menschenketten, häufig schweigend, ohne Transparente, so vor dem größten Lebensmittelmarkt im Zentrum von Minsk. Amtsinhaber Alexander Lukaschenko meldete sich heute erneut zu Wort und spielte die Proteste abermals herunter. Der Grundstock dieser sogenannten Protestierenden, da sind Leute mit einer kriminellen Vergangenheit und Arbeitslose. Wer keine Arbeit hat, der treibt sich eben sinnlos auf den Straßen herum. Deshalb bitte und warne ich alle im Guten, nehmt eine Arbeitsstelle an. Dabei wird immer offensichtlicher, dass der Protest praktisch alle Teile der Gesellschaft erreicht hat, mit Ausnahme der Sicherheitskräfte. Die Schauspieler des Theaters in Mogiljow solidarisierten sich heute ebenso mit den Demonstranten wie führende Onkologen. Der Metropolit der orthodoxen Kirche in Belarus, Pavel, rief heute alle Seiten dazu auf, den Dialog zu suchen. Indes fordert das Nachbarland Polen immer eindringlicher eine deutliche internationale Reaktion auf die Ereignisse. Bereits am Montag brachte die Regierung in Warschau einen möglichen EU-Sondergipfel ins Gespräch. Der polnische Präsident Andrzej Duda kündigte heute einen Brief an 47 Staaten an, die Mitglieder im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sind.
Über die Lage in Belarus berichtete Deutschlandfunk Osteuropa-Korrespondent Florian Kellermann. US-Außenminister Mike Pompeo ist auf Reisen durch Mitteleuropa. Heute war er in Tschechien zu Gast. Auf militärischer Ebene sind die beiden Länder durchaus auf einer Linie. Aber in der Energiepolitik passt Prag die Linie der Trump-Administration überhaupt nicht. Aus der tschechischen Hauptstadt berichtet Peter Lange.
Oh,
Der Auftritt vor dem Senat im Wallenstein-Palast in Prag war für Mike Pompeo fast ein Heimspiel. Nicht nur, weil neben der tschechischen auch die amerikanische Nationalhymne gesungen wurde. Im Oberhaus des tschechischen Parlaments hat die Opposition die Mehrheit. Und die sieht das Verhältnis zu Russland und China deutlich kritischer als die Regierung und viel kritischer als Präsident Miloš Zeman. Die Gefahren, die gegenwärtig von beiden Regimen ausgehen, standen dennoch im Mittelpunkt der Ansprache von Mike Pompeo. Die Hoffnung von 1989, dass die Zeit autoritärer Regime vorbei sei, habe sich nicht erfüllt. Russland versucht weiterhin, ihre Demokratie zu untergraben, ihre Sicherheit durch Desinformationskampagnen und Cyberattacken. Eine noch größere Gefahr gehe allerdings von China und seiner kommunistischen Partei aus. Allein in ihrem Land sehen wir Kampagnen der Einflussnahme gegen ihre Politiker und Sicherheitskräfte. Wir sehen den Abfluss wichtiger industrieller Daten, die sie mit ihrer Kreativität erzeugt haben. Wir sehen den Einsatz ökonomischer Macht gegen die Freiheit selbst. Es sind nicht mehr Panzer und Gewehre. Es ist heute ganz anders. Der Besuch des US-Außenministers in Prag, das war der Tonlage nach der Besuch bei einem langjährigen Freund und zuverlässigen Verbündeten bei den Militärmissionen im Ausland, wie etwa in Afghanistan. Da gehört es sich nicht, Druck auszuüben, aber der eine oder andere freundschaftliche Ratschlag war schon zu vernehmen. Im Interesse der Energiesicherheit sollten Gasversorgung und Atomkraftwerke in westlicher Hand bleiben. Wenn sie anderen Ländern erlauben, die Energieinfrastruktur zu bauen, ist das riskant und wird ihre Unabhängigkeit verringern. Womit Pompeo indirekt Nord Stream 2 ansprach, das Pipeline-Projekt mit Russland, das von Washington attackiert wird, und die Erweiterung des tschechischen Atomkraftwerks Dukovany, an dem auch ein US-Anbieter interessiert ist. Dazu hatte Ministerpräsident Andrej Babiš allerdings schon vorher klargestellt, dass es beim beschlossenen Ausschreibungsverfahren bleibt. Ich verstehe, dass die USA gerne den Vorrang hätten, aber ich denke, es ist nötig, dass der Wettbewerb transparent und objektiv ist. Im Klartext, der US-Kraftwerksbauer Westinghouse ist ein möglicher Kandidat, der russische Konkurrent Rosatom aber auch. Was China angeht und die Versuche seines Staatskonzerns Huawei in die europäischen G5-Netze hineinzukommen, hält sich Prag noch bedeckt. Bei der Cybersicherheit will man aber stärker zusammenarbeiten. Ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA wäre ebenfalls wünschenswert, so Babiš. Deutlich wurde bei den Gesprächen aber auch, dass Tschechien die zunehmende Polarisierung zwischen den USA auf der einen und China und Russland auf der anderen Seite mit einem gewissen Unbehagen verfolgt.
US-Außenminister Pompeo besucht Tschechien. Aus Prag berichtete Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Lange. In Schottland hat es ein schweres Zugunglück gegeben. Mindestens 3 Menschen sind tot und 6 verletzt. Thomas Spickhofen.
Die Polizei spricht von einem schweren Zwischenfall. Nicola Sturgeon, die schottische Regierungschefin, nennt ihn extrem ernsthaft. Ein Personenzug sei heute Morgen in der Nähe von Stonehaven entgleist.
An extremely serious incident on the rail line west of Stonehaven, where a ScotRail passenger train derailed earlier this morning.
Gegen 9:45 Ortszeit, 10:45 in Deutschland, erreichte die lokale Polizei der erste Notruf. Wenig später trafen die ersten Rettungskräfte in der Nähe des Unglücksortes ein. Er liegt in einer Talsenke, umgeben von Wald. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Rauch aus der Talsenke aufsteigt. Zahlreiche Rettungsfahrzeuge warten auf einem Hügel ganz in der Nähe. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Gegend ist schwer zugänglich, sagt Andrew Bowie, der Unterhausabgeordnete des schottischen Wahlkreises. Das ist eine unglaublich ländliche Gegend. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe, wir haben viele Wälder. Und das macht den Zugang für die Rettungskräfte extrem schwierig. And it will make accessing the site incredibly difficult for the emergency services. Britische Medien berichten, es handele sich um einen Personenzug mit 4 Waggons plus Zugmaschine. Er war offenbar fahrplanmäßig von Aberdeen nach Glasgow unterwegs. Augenzeugenberichten zufolge soll der Zug in einen Erdrutsch gefahren und dann die Lok und 3 Waggons auf eine Böschung geraten sein. Nigel Harris von der Fachzeitschrift Rail Magazine. Südlich von Aberdeen gab es Hinweise, dass ein Erdrutsch die Gleise blockiert. Daraufhin hat der Zugführer die Lok angehalten und ist wieder umgedreht Richtung Aberdeen. In der Zwischenzeit hat sich aber auch noch ein Erdrutsch an einer Stelle aufgetürmt, die er bereits passiert hatte. Und so kam es zu dem schrecklichen Unglück. In der Region südlich der schottischen Öl- und Hafenstadt Aberdeen hatten seit gestern Abend starke Regenfälle und Gewitter für zahlreiche Störungen gesorgt. Die Gegend ist von den Unwettern, die zuletzt über Schottland niedergegangen sind, mit am heftigsten betroffen.
Ein schweres Zugunglück in Schottland, Thomas Spickhofen berichtete. Namibia lehnt 10 Millionen Euro, gedacht als Wiedergutmachung für die deutsche Kolonialzeit, ab. Das ist eines unserer Kommentarthemen ab 5:05, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Genauso wie der Schulstart in Nordrhein-Westfalen mit Masken im Unterricht ab der 5. Klasse. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.